fühlte sich tatsächlich so an, als wenn sich niemand nicht wirklich Mühe gegeben hat, richtig hinzuschauen. Man muss dazu sagen, ich komme auch aus dem medizinischen Bereich und ich habe selber mit Patienten zu tun. Und ich habe das über Jahrzehnte lang auch gelernt, zuzuhören, was ein Patient möchte. Und da habe ich nicht den Eindruck gehabt, dass das bei dir der Fall war, jedenfalls nicht im ersten Gutachten.
Mit Pflegeleben, der Begleitpodcast für pflegende Angehörige.
Hallo und herzlich willkommen im Podcast mit Pflegeleben, der Begleitpodcast für pflegende Angehörige. Mein Name ist Viktoria Graul und zusammen mit meinen Gästen bekommst du hier Impulse für ein achtsames und selbstbestimmtes Leben bei der Betreuung und Pflege von Angehörigen. Wir hatten es bereits in der Pilotfolge angeschnitten. Viele Pflegegrade werden oft erst durch einen Widerspruch korrekt vergeben und das kostet Betroffene viel Geld, was sie verlieren, wenn sie eben vom medizinischen Dienst der Krankenkasse falsch eingestuft werden. Weniger Geld bedeutet auch weniger Möglichkeiten für eine gute Ausstattung und ein gutes Setting ist ja auch gerade für dich als pflegende Angehörige oder pflegender Angehöriger wichtig, damit dir eine gute Pflege gelingen kann. Daher schauen wir uns heute mal das Thema Pflegegradwidersprüche näher an. Wie startest du und die Person, die du pflegst, ja, wie startet ihr einen Widerspruch? Welche Hilfsangebote unterstützen euch dabei? Gerade jetzt lohnt es sich, aktiv zu werden, mit Möglichkeiten wie in den Widerspruch zu gehen oder einen Erstantrag oder einen Höherstufungsantrag auf einen Pflegegrad zu stellen. So könnt ihr euch aktuell noch wichtige finanzielle Unterstützung und Leistungen holen, die es in Zukunft so vielleicht nicht mehr geben wird. Denn es steht eine Pflegereform vor der Tür und es ist abzusehen, dass sich mit ihr Voraussetzungen, Abläufe und Bewertungen deutlich verändern werden. So, und jetzt genug der Vorrede. Starten wir mit Yvonnes und Silvias Fall. Yvonne ist 52 Jahre alt und kommt aus Brandenburg. Seit August 2025 unterstützt sie ihre Nachbarin Silvia, macht Besorgungen, erinnert sie an ihre Medikamente und ist vor allem einfach da, hört zu, wenn Silvia reden möchte. Silvia ist 73 Jahre alt und leidet an einer mittelschweren Depression und starken Angstzuständen. Das hat inzwischen auch die Pflegekasse anerkannt und ihr Pflegegrad 3 zugesprochen, doch der Weg dahin war alles andere als einfach. Rückblick. Es ist Anfang September 2025, die ersten Blumen beginnen bereits zu welken, Yvonne ist im Garten und zupft Unkraut. Dann entdeckt sie Silvia, die auf der anderen Straßenseite wohnt, beide winken sich zu und Yvonne entschließt sich spontan hinüberzugehen.
Und dann bin ich halt rüber zu ihr und war dann natürlich auch neugierig, ne? Was ist denn rausgekommen?
Du hast zu mir gesagt, du siehst aber scheiße aus.
Ja, ich bin immer ein sehr direkter Mensch, deswegen sage ich dann natürlich
auch. Kannst du das sagen? So, wie siehst du denn aus? Was ist denn los mit dir, ne? Ich habe das schon mal länger beobachtet und so sind wir dann in diese Thematik reingegangen. Da habe ich ihr dann eigentlich diese ganzen Sachen ad hoc erzählt mit dem Gutachten, das gerade reingeflattert kam. Mhm. Ja, ich war sehr erschrocken, wie das erste Gutachten mit der Gutachterin ablief. Und natürlich genauso erschrocken, als ich dann das Gutachten in der Hand hielt mit dem Bescheid Pflegegrad 1. Mhm. Also ich habe gedacht, sie hat sich irgendjemand anders angeguckt, aber nicht mich.
Du warst auch ziemlich verzweifelt gewesen.
Ja,
ne?
Ja, ich dachte, mit wem hat sie geredet? Das war nicht ich.
Solche ja. Sache, ja.
Wie haben Sie von der Gefühlslage her, Yvonne, wie haben Sie sich da in dem Moment gefühlt? Was kam da so für Gefühle hoch?
Ja, Tatsache war ich traurig, so ein Stück weit ohnmächtig. Ne? Wie Silvia schon sagte, es fühlte sich so an, als wenn sich, ich will da jetzt niemandem irgendwie was unterstellen, aber es fühlte sich Tatsache so an, als wenn sich niemand nicht wirklich Mühe gegeben hat, richtig hinzuschauen. Man muss dazu sagen, ich komme auch aus dem medizinischen Bereich und ich habe selber mit Patienten zu tun. Und ich habe das über Jahrzehnte lang auch gelernt, zuzuhören, was ein Patient möchte. Und da habe ich nicht den Eindruck gehabt, dass das bei dir der Fall war, jedenfalls nicht im ersten Gutachten.
Um das mal zu konkretisieren, Yvonne hat 30 Jahre lang in der Zahnmedizin gearbeitet und dort auch Angstpatientinnen und Patienten begleitet, auch mal beruhigt und motiviert. Ja, und bei dem Begutachtungstermin, auf dem dieser Pflegegradbescheid basiert, war Yvonne nicht dabei. Silvia hatte ihr aus Scham nicht davon erzählt. Ja, jetzt stehen die beiden in Silvias Garten und nicht nur Silvia ist mit der Begründung der Entscheidung unzufrieden. Auch für Yvonne ist das Schreiben nicht schlüssig, weil ja, sie kennt halt Silvia ziemlich gut. Und hier zitiert Yvonne aus dem Schreiben der Pflegekasse.
Beschreibung der aktuellen Versorgungssituation. Nachbarin unterstützt unregelmäßig und bei Bedarf, bei psychischen, damals noch, ne? Und dann drunter steht, keine Pflegeperson angegeben. Ist für mich ein Widerspruch. Und das waren halt so ein paar andere Sachen eben auch. Und zu dem Zeitpunkt, wenn ich das richtig noch auf dem Schirm habe, hast du dich auch in akut psychologischer Behandlung befunden, genau. Weil es ihr so schlecht ging.
Ja.
Sie kam teilweise tagelang nicht aus dem Bett, dass man fragen musste, ist ja alles gut? Nimmst du deine Medikamente? Isst du überhaupt was? Also, naja.
Es bleibt nicht nur bei Widersprüchlichkeiten. Silvia hat der Gutachterin beispielsweise auch zwei ärztliche Befunde vorgelegt, von der Hausärztin und der Neurologin. Diese wurden nicht berücksichtigt. Nachdem die beiden Frauen den Pflegegradbescheid genau durchgegangen sind und der Frust nicht kleiner geworden ist, beschließen sie, Widerspruch einzulegen. Pflegegrad 1 erscheint ihnen nicht gerechtfertigt. Yvonne recherchiert online nach Hilfsangeboten bei falschem Pflegegrad und stößt auf die Plattform Pflegewächter, deren Team den Fall ab dann übernimmt. Wer genau hinter der Plattform steckt, dazu gleich mehr. Knapp 2 Monate nach Widerspruch kommt es dann zum zweiten Begutachtungstermin. Yvonne ist dieses Mal dabei.
Eigentlich war ich ziemlich ruhig gewesen, weil ich dachte, wenn man das demjenigen plausibel erklärt und ich ja auch wusste, dass ich diesmal dabei bin und ich auch weiß, wie gesagt, ich habe das jahrzehntelang gemacht, welche Argumente man, was man wirklich nochmal betonen muss oder hervorheben muss, um diese Dringlichkeit deutlich zu machen. Da war ja Silvia völlig durch den Wind. Das hat sie ja gar nicht mehr auf die Reihe gekriegt. Sie war ja fast am Weinen dann an diesem Termin.
Ja,
und
ja.
Also da habe ich teilweise ja das Sprechen dann auch für sie übernommen gehabt. Ja,
ja, stimmt.
Aber das konnte ich ja auch nur so wiedergeben oder weil wir uns ja vorher schon unterhalten haben und ich wusste, in welcher Situation sie ist, wie es ihr geht.
Wir zoomen wieder rein. Es ist früh am Morgen im Dezember 2025. Es klingelt bei Silvia an der Tür und dieses Mal ist es ein Gutachter. Beim ersten Mal war es ja eine Frau und so ein Wechsel ist in der Regel üblich.
Dann kam der auch rein, das war wirklich, der strahlte auch etwas Ruhe aus. Dann haben wir uns hier hingesetzt und sind wirklich Stück für Stück die Fragen durchgegangen. Ganz anders als beim ersten Gespräch.
Ja, denn war total anders, ja. Er sagte, er braucht auch nichts weiter, er hat jetzt alles in seinem Laptop. Er kann alles sehen, was eingereicht worden ist. Also er war sehr menschlich, zugewandt zwischendurch. Ich konnte auch nichts mehr sagen. Ich habe nicht viel gesagt. Ich habe wirklich völlig durch den Wind. Das war eigentlich so diese authentische Geschichte, dass Yvonne dann auch gemerkt hat, dass ich gar nicht mehr antworten konnte, mir die Sprache, die Stimme weggeblieben ist und gesagt hat und ihm dann erklärt hat, wie es mir geht und dass sie vieles weiß und das jetzt übernimmt.
Und teilweise hatte Silvia auch die Fragestellung von ihm nicht verstanden, ne?
Stimmt, ja.
Die hatte ich dir dann so vereinfacht sozusagen dann rübergebracht. Das, durch die Erfahrung weiß ich, wie man dann sowas dann macht. Und dann
das stimmt.
Am Ende der ganzen Geschichte hat sich der Widerspruch gelohnt. Silvia erhält zum ersten Mal Pflegegeld und zwar monatlich knapp 600 Euro. Möglich ist das, weil ihr Pflegegrad 3 statt Pflegegrad 1 zuerkannt wurde. Außerdem gab es eine Nachzahlung von rund 1.800 Euro. Ja, und bei Fällen wie diesen schlägt mein nächster Gast regelmäßig die Hände über den Kopf zusammen. Er ist Anwalt für Pflegerecht und Mitgründer der Online-Plattform Pflegewächter. Das ist ein kostenloses Angebot für pflegebedürftige Personen und deren Angehörigen und soll vor allem dabei helfen, den richtigen Pflegegrad zu bekommen.
In unserer täglichen Arbeit erleben wir einfach eine Häufigkeit an falschen Einstufungen, an zu niedrigen Pflegegraden. Also da sind Menschen mit Demenz, da sind Menschen mit Arthrose, mit Lungenerkrankungen, mit Amputationen, mit Depressionen, die dann keinen Pflegegrad bekommen. Wo du dann auch sitzt, wenn du dir das anguckst, wenn du das durcharbeitest und das selber auch nicht erklären kannst.
Das ist Florian Specht und mit ihm habe ich über die Praktiken bei der Vergabe von Pflegegraden gesprochen und worauf Betroffene achten sollten. Wichtig an dieser Stelle: Es geht hier nicht um pauschale Vorwürfe gegen Pflegekassen, Gutachterinnen oder Gutachter. Zahlreiche von ihnen arbeiten sorgfältig nach klaren Vorgaben und im Interesse pflegebedürftiger Menschen. Doch es gibt eben auch Entscheidungen, die sind schwer nachzuvollziehen. Das geht aus Medienberichten hervor, auch Schilderungen von Betroffenen und die vom Pflegewächterteam machen das deutlich. Mehr als 20.000 Fälle haben Florian Specht und sein Team von Pflegewächter seit Gründung 2019 betreut. Sie arbeiten mit mehreren Anwaltskanzleien zusammen, die Widerspruchsverfahren rechtlich begleiten. Ja, und ein Fall davon war eben der von Yvonne und Silvia. Was Florian Specht in seiner Arbeit häufig beobachtet: Fehlerhafte Einstufungen entstehen unter anderem dann, wenn die Gutachterin oder der Gutachter bei der Pflegebegutachtung nicht alle relevanten Informationen erfasst und dadurch Lücken für die Auswertung bleiben. Das fängt beispielsweise schon damit an,
dass Termine für die Begutachtung häufig doch sehr kurzfristig vergeben werden. Und das macht es ja auch in der Vorbereitung schwer, also gerade auch für Angehörige schwer, im Termin dann dabei zu sein, weil häufig habe ich noch einen Job oder ich wohne nicht mit meinen Eltern zusammen und muss dann gucken, dass ich vor Ort dabei bin. Und das kommt sogar vor, dass noch am Tag selber ein Anruf getätigt wird, oh, wir kommen doch irgendwie 2 Stunden später. Also ich habe nicht wirklich immer eine Planungssicherheit oder einen langen Vorlauf auf diese Begutachtungstermine. Das ist mindestens mal blöd, dass das so organisiert ist.
Florian Specht bringt noch einen weiteren Aspekt ins Spiel: die Gesprächsführung, mit der manche Gutachter oder Gutachterinnen in Pflegebegutachtungen auftreten, also sowas wie, welche Fragen werden gestellt, welche Wortwahl wird genutzt, wie werden die Fragen gestellt, neutral oder wird damit in eine bestimmte Richtung gelenkt, vielleicht sogar um dich zu verunsichern. Ist die Frage vielleicht zweideutig? Wie die Gutachterin bzw. der Gutachter das Gespräch führt, beeinflusst nämlich, welche Informationen überhaupt sichtbar werden.
Was uns tatsächlich wirklich negativ auch auffällt, das spielt in Wiederholungsbegutachtungen oder auch im Widerspruch tatsächlich eine Rolle oder bei Höherstufungen. Das ist auch eine Frage: Was hat sich denn in letzter Zeit bei Ihnen verändert? Der Gutachter, der diese Frage stellt, der geht davon aus, dass ich eigentlich selbstständig war und erst in letzter Zeit, vielleicht ist ein Sturz passiert oder was auch immer, es zu einer Verschlechterung gekommen ist. Das heißt, ich kann davon ausgehen, dass ich die Pflegebedürftigkeit mindestens oder und damit ja auch den Pflegegrad nicht von Anfang an seit Antragstellung bekomme, sondern vielleicht erst verzögert. Und da geht es dann auch um Geld, um Pflegebudgets, die eben nur verkürzt, verknappt bezahlt werden, also wo mir auch Gelder entgehen können. Und da antworten Angehörige, aber auch pflegebedürftige Personen dann vorschnell, ne, weil sie einfach dann auch erzählen, ja, in letzter Zeit ist dieses und jenes passiert. Ich bin in letzter Zeit 3-mal gestürzt. So, dann schreibt der Gutachter halt auf, ja, im Monat so und so ist die Person halt gestürzt und wir finden das später im Gutachten, dass dann im Bereich Mobilität oder wann auch immer Anhaltspunkte eben dann festgestellt werden, in Anführungsstrichen, die Pflegebedürftigkeit besteht nicht schon seit dem Antrag und da muss ich sehr wachsam sein. Und das ist etwas, das kriegt man in dieser Schnelligkeit des Dialogs, des Austausches auch meistens gar nicht hin. Da müsste ich eigentlich qualifiziert darauf antworten und sagen, nee, nee, hier ist nicht in letzter Zeit eine Verschlechterung eingetreten, sondern wir haben den Antrag gestellt, weil beim Antrag, und der war sogar eigentlich schon zu spät, wir hätten das noch früher machen müssen, eine Demenz hier feststeht. Oder mein Vater, der ist jetzt schon mehrfach gestürzt und wir hätten den Antrag schon lange, lange machen müssen. Das sind solche Sachen. Also so müsste ich das eigentlich wieder einfangen. Und das ist wirklich eigentlich schon Expertenwissen, ne? Weil ich hinter dieser Frage gar nicht was Böses in Anführungsstrichen vermute, sondern eigentlich eine normale Abfrage. Und da steckt aber viel, viel mehr.
Gesprächsführung und die kleinen taktischen Tricks dahinter, das ist eigentlich ein Thema für sich, aber ich finde es wichtig, dass wir das hier zumindest kurz ansprechen und dafür sensibilisieren. Der wirklich große Berg an Arbeit kommt für viele nämlich erst nach dem Begutachtungstermin, wenn der Bescheid im Briefkasten liegt.
Ich brauche wirklich eine Nachkontrolle und da sollte ich mir wirklich Zeit für nehmen. Und dann, ja, muss ich mich auskennen und muss wirklich durch das Gutachten gehen und den realen Zustand, die ganzen Erkrankungen abgleichen mit der Dokumentation. Und was uns da tatsächlich regelmäßig auffällt, ist, dass Erkrankungen häufig nicht korrekt abgebildet sind, also dass einfach Erkrankungen fehlen oder dass sie sich auch nicht stringent durch das ganze Gutachten durchziehen. Also es gibt sechs Module, sechs Lebensbereiche, die abgeprüft werden. Und was uns immer wieder auffällt, ist, dass zu Beginn da noch relativ gut alles ausgewertet wird vom Gutachter. Aber nach hinten raus ist das auf einmal nicht mehr logisch miteinander verknüpft. Diese sechs Lebensbereiche, die spielen alle auf diese zwei Sachen, körperliche Leistungsfähigkeit und geistige Leistungsfähigkeit, ein. Und es ist dann ganz merkwürdig und auch dann eben falsch gutachtet, wenn die hinteren Module nicht mehr bepunktet sind. Und das ist aber ein Phänomen, was wir immer wieder sehen. Das ist dann auch ganz klar ein Fehler und gegen den muss man angehen und gegen den muss ich anschreiben. Und da braucht es dann eigentlich eine pflegefachliche Begründung, die geschrieben werden muss. Und dann sehen wir auch ein gewisses Muster, dass Module durchgängig gleich bewertet werden. Also wenn in einem Modul zum Beispiel immer angekreuzt ist, später also bepunktet ist, selbstständig, dann ist das auch mindestens ein Anhaltspunkt, dass da jemand, also der Gutachter, sehr großzügig, sage ich mal, eine Selbstständigkeit vielleicht auch angenommen hat, wo ich dann nochmal gucken muss, wie kommt das denn, dass hier wirklich alles immer auf Null ist oder sowas. Also da könnte man ja schon auch erwarten, dass da eine gewisse Varianz auch ist, selbst bei einer Person, die noch relativ fit ist, sei es körperlich oder auch vom Kopf her. Selbst da dürfte es mindestens hier und da mal kleinere Einschränkungen geben. Also das ist tatsächlich ein guter Anhaltspunkt, wo viele betroffene pflegende Angehörige sehr, sehr leicht und sehr, sehr schnell einen Check machen können, dass ich ihm gucke und wenn ich da wirklich null Punkte in einem ganzen Modul habe, dann lohnt dafür mal ein vertiefter Blick drauf.
Und bei der ganzen Detektivarbeit, wenn du und die Person, die du pflegst, wenn ihr euch entscheidet, aktiv Widerspruch einzulegen, dann empfiehlt der Experte auf jeden Fall auch die komplette Akteneinsicht bei der Pflegekasse einzufordern, um auszuwerten, wie der Pflegegrad zustande gekommen ist, ja? Und das steht dir gesetzlich auch zu. Und falls du das bis dahin auch noch nicht erledigt hast, ruf bei der Ärztin oder dem Arzt der Person an, die du pflegst, und besorg dir ein ärztliches Attest, das den Gesundheitszustand nochmal klar bestätigt. Das hat laut Aussagen von Florian Specht in der Praxis übrigens einen höheren Beweiswert als ein Pflegetagebuch. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie du einen Widerspruch durchziehen kannst, gibt es auch in der Mitpflegeleben-App. Jeder Schritt wird erklärt und du kannst abhaken, was du schon erledigt hast. Individuelle Unterstützung, die auch fachlich genau auf deinen Fall eingeht, kann die App aber nicht leisten. Die bekommst du durch eine rechtliche Beratung oder spezialisierte Angebote wie Pflegewächter. Eine rechtliche Beratung vor Ort bieten Sozialverbände wie der Sozialverband Deutschland oder der Sozialverband VdK Deutschland. Zurück zu Yvonne und Silvia. Die beiden sind seit 15 Jahren Nachbarinnen und seit dem vergangenen Jahr eben in dieser Pflegesituation enger miteinander verbunden. Was hat sich denn seit dem Widerspruchsverfahren für die beiden geändert?
Tatsache ist es so, wir haben uns vorher schon gut verstanden und jetzt verstehen wir uns tatsächlich noch viel besser. Wir sind sozusagen noch näher zusammengerückt. Ja, das ist nochmal, das Vertrauensverhältnis ist nochmal größer geworden zueinander. Ja.
Also dieser schambehafte Bereich, man rede ich darüber, sage ich alles oder mache ich es ein bisschen schöner, als es wirklich ist, diese Gedanken kommen ja gar nicht mehr. Ich rede wirklich hochehrlich, wie es mir geht und habe da auch in keinster Weise irgendwelchen Charme und denke, nee, das kannst du nicht erzählen. Was denkt sie dann? Nee, gar nicht, überhaupt nicht.
Und das ist das Fazit.
Widerspruch gegen die Pflegegrad-Einstufung einzulegen ist für gesetzlich Versicherte ein ganz normales Recht. Dass viele Pflegegrade oft erst durch den Widerspruch korrekt vergeben werden, solltest du von Anfang an mitdenken und dich entsprechend vorbereiten. Aktuelle Arztberichte und Befunde sind nicht nur nice to have, sondern entscheidend für eine passende Einschätzung oder spätere Korrektur. Bewahr innere Ruhe. Du kannst dich gut vorbereiten und dann beobachte, ob der Gutachter oder die Gutachterin beim Begutachtungstermin für den Pflegegrad gute Arbeit macht. Alarmglocken an! Nimm dir ausreichend Zeit, den Bescheid zu analysieren und zu checken, ob der tatsächliche Pflegebedarf wirklich richtig abgebildet ist. Manches kann man nicht im Vorhinein wissen. Such dir unbedingt rechtliche Beratung bzw. nimm spezialisierte Angebote wie von der Plattform Pflegewächter oder einem Sozialverband wahr, wenn du unzufrieden bist. Ja, und dann noch das hier, der Pflegegradwiderspruch ist keine Kurzstrecke, sondern ein Marathon. Feiere daher auch mal kleine Etappensiege, wie zum Beispiel, dass du den Widerspruch fristgerecht eingereicht hast, das Gutachten verstanden oder dir Unterstützung geholt hast. Wenn dir diese Folge von Mit Pflege leben, der Begleitpodcast für pflegende Angehörige, geholfen hat, dann schenk uns 5 Sternchen im Podcast-Player deines Vertrauens und aktiviere die Glocke, um zukünftige Folgen nicht zu verpassen. Schau dir auch unbedingt die kostenlose Mit Pflege leben App an, die in allen App Stores verfügbar ist. Wie gesagt, dort findest du auch einen Pflegegradrechner, viele weitere Serviceartikel und auch Schritt-für-Schritt-Anleitungen, damit dein Pflegegradwiderspruch gelingt. Den Link zur Mit Pflege leben App packe ich dir in die Shownotes. Für Feedback, Fragen oder Erfahrungsaustausch schreib mir gerne an podcast@mitpflegeleben.de. Schön, dass du zugehört hast. Pass gut auf dich auf und bis zur nächsten Folge.